Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus vier Fachbereichen. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Depression, Tendenz steigend. Welche Rolle die wachsende Unsicherheit um uns herum spielt und ob manche Menschen anfälliger für diese Krankheit sind als andere, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Andreas Menke, ärztlicher Direktor des Medical Park Chiemsee-Blick, einer Fachklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du extra vom Chiemsee heute zu mir gekommen bist und wir uns über ein wirklich wichtiges Thema, nämlich Depressionen, unterhalten.
Ja, liebe Steffi, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gefühlt haben Depressionen in den letzten Jahren zugenommen. Was sagen die Zahlen und was sagst du als Experte dazu?
Nun, grundsätzlich kann man sagen, dass nach der Corona-Pandemie tatsächlich es zu einer Zunahme von Depressionen kam, zumindest die mehr diagnostiziert wurden. Darüber hinaus können wir aber schon sagen, dass Depression sehr stabil ist. Also über all die Jahrzehnte ist Depression immer sehr stabil geblieben. Wir wissen, dass es eine Volkskrankheit ist, dass sehr viele davon betroffen sind. Konkret bekommt jeder fünfte Mensch einmal in seinem Leben eine Depression. Und die, ja, wir sagen Punktprävalenz, also diejenigen, die in einem Jahr betroffen sind, in Deutschland zum Beispiel, das sind so etwa 8%. Das heißt, im Moment leben mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einer Depression leiden.
Das ist aber doch viel, oder? Im Verhältnis?
Das ist eine Volkserkrankung, ja. Auf jeden Fall.
Was sind die häufigsten Ursachen für eine Depression? Also spielt es eine große Rolle, was gerade in meinem Leben oder drumherum im Leben allgemein passiert? Kriege, Inflation, Klimawandel, all das, was gerade auf uns alle einbricht?
Gefühlt ist es ja so, dass wir jetzt langsam eine oder zwei Krisen zu viel haben. Also die Corona-Pandemie hat uns schon einiges abverlangt. Dann kam noch die Energiekrise dazu, der Ukraine-Krieg, die Klimakrise. All das, und das zeigen auch schon die Studien, hat die psychische Gesundheit verschlechtert. Wie die Depression sich entwickelt, kann man aber ganz gut sagen, nämlich das ist eine Kombination quasi aus genetischen Varianten und der Umwelt. Also bei der Depression wissen wir, der genetische Einfluss etwa bei 40%, und somit ist dann die Umwelt etwa bei 60%. 40% ist jetzt nicht nichts, also ist doch eine ganze Menge, ist aber weniger als andere psychische Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel die bipolare Störung oder Schizophrenie, ADHS, die alle ungefähr bei 80% liegen. Also wir haben eine Mischung aus der Genetik mit 40% und der Umwelt mit 60%. Und bei den Umweltfaktoren ist es eigentlich recht klar, das ist der Stress. Also chronisch toxischer Stress im Allgemeinen. Akuten Stress, den stecken wir recht gut weg. Ja, haben wir alle und können gut damit umgehen. Das Problem ist dann nur der chronisch toxische Stress. Also zum Beispiel, bei Stress denken ja alle wieder an die Arbeit, aber muss es nicht sein. Arbeit kann ja auch sehr positiv sein. Also wir haben eine sinnvolle Aufgabe, wir treffen nette Menschen auf der Arbeit, wir haben Sinn. Wenn aber Arbeit so ist, dass ich mich wie in einem Hamsterrad fühle, dass ich nur getrieben bin, dass ich nicht auskomme und dass ich einen hohen Workload habe, dann kann Arbeit chronisch toxisch sein. So ähnlich ist auch in der Beziehung. Lange chronische toxische Beziehungen sind natürlich wirklich schlecht für die Psyche. Umgekehrt ist aber auch soziale Isolation sehr schlecht. So ähnlich ist auch bei der Arbeit. Bei der Arbeit wissen wir, was gut ist, was schlecht ist. Arbeitslosigkeit aber ist immer schlecht. Da können wir ganz klar sagen, genauso wie Armut, das ist eher ein Risiko für Depressionen.
Ist es jetzt bei jungen Menschen anders, die Erkrankung, als bei älteren? Kann man das sagen?
Tatsächlich kann die Depression schon in jungen Jahren anfangen, bereits mit 6, 7, 8 Jahren. Sie äußert sich dann natürlich etwas anders als beim Erwachsenen, ist klar. Also Jugendliche oder junge Kinder ziehen sich eher zurück, können nicht mehr so richtig in der Schule mithalten und so weiter. Aber die Hauptsymptome sind natürlich sehr ähnlich, also die niedergedrückte Stimmung, Antriebsverlust und Interessenminderung.
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass gerade bei Jüngeren, die so zwischen 14 und 20 gerade eine unheimliche Depressionswelle kommt. Also vielleicht ist Depression so ein zu großes Wort, aber dass sie Sorge haben, dass sie die Schule nicht schaffen, dieser ganze Social-Media-Druck. Also das ist so von außen betrachtet, finde ich, nimmt es schon sehr zu, dass die Kinder gar nicht mehr rausgehen, sich in ihren Zimmern in irgendwelchen Spielen verlieren. Also das ist natürlich die Tendenz bei Jungs eher. Aber kannst du sagen, dass du das auch feststellst?
Gut, also zum einen ist es natürlich eine Sache mit der Pubertät. Da sind die Jugendlichen eh anders als sonst. Und da ist es tatsächlich nicht ganz so einfach zu sagen, der oder die gerät jetzt in eine Depression oder ist im Rahmen der normalen Entwicklung einfach anders als sonst. Wir wissen aber auch, dass gerade jetzt in den aktuellen Krisen die Jugendlichen sehr belastet sind oder auch waren. Die Corona-Pandemie hat tatsächlich den meisten Schaden in den Jugendlichen und in den Kindern angerichtet. Das ist durch Studien ganz klar gezeigt worden. Zum Beispiel ist auch die Suizidrate bei Jugendlichen deutlich angestiegen, während sie bei Erwachsenen eher gleich geblieben ist. Und dann haben wir natürlich noch den Klimawandel, Klimakrise, belastet die jungen Menschen natürlich auch noch mal mehr als andere. Das ist auch durch Studien ganz gut gezeigt worden. Und dieses Social-Media-Verhalten ist natürlich auch schwierig. Also wir haben Social Media Bullying zum Beispiel, also dass es da Probleme gibt, die es früher jetzt so nicht gegeben hat. Das heißt, es ist so eine Gemengelage zusammen mit dem Leistungsdruck, der gefühlt auch immer mehr wird, was jetzt auch nicht gerade förderlich ist für junge Menschen, die sich ja immerhin noch in der Entwicklung befinden und noch nicht so ausgereift sind und noch nicht so gute Verhaltensmuster haben, dass sie auf aversive Umweltfaktoren gut reagieren könnten.
Du hast ja vorhin auch Stichwort Stress im Beruf erwähnt. Wo liegt die Grenze zwischen dem Gefühl, ich habe viel zu tun und ich bin absolut überbelastet? Es ist oftmals schwer zu sagen, weil wenn man mehrere Komponenten in seinem Leben hat, oder?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, auch eine ganz wichtige Frage natürlich. Also jeder von uns hat ja seine eigene Verwundbarkeit, also seine Vulnerabilität. Und diese Verwundbarkeit, die ist bei jedem anders. Bei einem ist die höher, beim anderen ist die niedriger. Und dann kommt der Stress und dann versucht man natürlich mit diesem Stress umzugehen. Also das, was ich vorhin meinte, mit diesem chronisch toxischen Stress, ja, der ist ja relevant. Und dann zeigt sich natürlich, wenn ich jetzt chronischen Partnerkonflikt habe, dann trage ich den ja die ganze Zeit mit mir rum. Aber ich weiß natürlich, dass es zu Hause klemmt. Also normalerweise ist das jetzt ja kein Geheimnis für einen, dass man sich einfach unwohl fühlt, sondern man weiß ja schon, was schwierig ist. Oder wenn es die Arbeit ist, kann ich in der Regel ja auch sagen, okay, das ist einfach nur zu viel Arbeit. Grundsätzlich macht mir die Spaß, ich gehe gerne hin, ich freue mich auf die Leute da und die Arbeit ist sinnvoll. Aber im Moment halt ein bisschen arg viel. Oder die Arbeit ist wirklich Mist und ich habe einen doofen Chef, der mich die ganze Zeit ärgert und die Kollegen, die sind jetzt auch nicht so doll. Also ich freue mich jetzt nicht, wenn ich auf die Arbeit gehe. Und das muss man natürlich für sich auseinanderhalten. Und dann wäre es natürlich fein, wenn man Konsequenzen daraus zieht. Ist natürlich nicht immer so einfach. Und wir sehen das ja auch bei unseren Patientinnen und Patienten, dass manchmal sich so Zwickmühlen ergeben, wo man nicht einfach raus kann oder Dinge konsequent lösen kann. Und dann muss man versuchen, einen Umgang damit zu finden. Also eine gewisse Akzeptanz mit dem, was ich nicht ändern kann. Und ja, einen Umgang finden, dass mich das nicht stresst.
Und das lernt man ja bei euch in der Klinik relativ gut, solche Mechanismen zu entwickeln für einen selber, durch solche Situationen dann doch zu kommen, genau, oder sie zu bewältigen.
Genau, das kann man dann in der Einzelpsychotherapie sich anschauen, kann man aber auch in der Gruppenpsychotherapie sich aneignen. Und dann gibt es natürlich noch so zusätzliche Verfahren wie Entspannungsverfahren, Achtsamkeitsverfahren, dass ich auch in akuten Situationen besser mit dem Stress umgehen kann.
Und das finde ich herausfordernd.
Dass der mir nicht schadet.
Ja, ich glaube, diese Achtsamkeitsübungen, die klingen immer so, als wäre das so einfach. Das ist gar nicht so einfach, so eine Achtsamkeitsübung zu machen.
Klar, das muss man alles üben, alles lernen. Aber dann, wenn man es gut kann, dann kann man es schön einsetzen. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Wenn du die gut kannst, dann kannst du die an der Bushaltestelle, wenn es regnet und laut ist und du 5 Minuten auf dem Bus wartest, durchführen. Da brauchst du jetzt nicht so einen schönen, weißen, ruhigen Raum. Ja, mit einer Menge Zeit, sondern wirklich in einer akuten Situation kannst du dich regulieren.
Und wie geht das zum Beispiel? Also das heißt, wenn man den Ausdruck jetzt nicht kennt,
Also die progressive Muskelentspannung ist einfach so, dass du lernst, Muskelgruppen anzuspannen und zu entspannen. Und da gehst du quasi die ganzen Muskelgruppen in deinem Körper einzeln durch. Fängst zum Beispiel unten an, beim Fuß, und arbeitest dich dann so vor. Und das führt dann tatsächlich zu einer richtig guten Entspannung. Und so kannst du dann tatsächlich mit stressvollen Lebenssituationen oder überhaupt sehr gut umgehen, um die Emotionen zu regulieren.
Und wie kann ich jetzt erkennen, dass ich eine Depression habe? Wann rätst du jemanden, einen Arzt aufzusuchen?
Also eine Depression fängt ja meistens damit an, dass man sich schlechter konzentrieren kann, dass man sich schlechter Dinge merken kann, dass man vielleicht auf der Arbeit auch mehr Fehler macht. Dann wird der Schlaf schlechter, ich kann schlechter einschlafen, kann nicht mehr richtig durchschlafen, wache vielleicht auch ganz in der Früh schon auf und kann nicht mehr weiterschlafen, so um 4 oder 5. Und dann bildet sich meistens so das komplette Bild aus mit der reduzierten Stimmung, Traurigkeit, aber auch manchmal Gefühllosigkeit. Also es muss nicht nur die Traurigkeit sein oder auch Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit, das ist auch sehr häufig, dass ich keinen Antrieb habe, keine Kraft habe, keine Energie und dass ich auch weniger Interesse und Motivation habe für Dinge, die ich eigentlich gerne mache. Dass ich mich auch sozial zurückziehe, nicht mehr meine Freunde treffe, nicht mehr ausgehe, nicht mehr weggehe, dass es in der Arbeit immer schwieriger wird. Und dass alles einfach schwerer wird.
Ab wann würdest du sagen, nach 2 Monaten oder 3 Monaten ist es dann kritisch? Weil ich glaube, jeder hat mal so eine Phase, wo man sich zurückzieht oder wo man wenig Kraft hat, Dinge so zu machen wie vielleicht letzte Woche. Aber wann wird's kritisch und sollte man sich selber dazu motivieren, einen Arzt aufzusuchen?
Nun ja, du kannst ja überlegen, wieso möchte ich jetzt nichts machen? Vielleicht, weil ich einfach Stress habe, weil ich keine Zeit habe, weil ich einfach noch Dinge fertig machen muss, die fertig gemacht werden müssen. Das ist ja was anderes. Aber wenn ich jetzt über längere Zeit, sprich mehr als 2 Wochen zu Hause sitze und eigentlich ja schon könnte, aber wirklich gar keine Kraft mehr habe, was zu machen, dann ist es schon bedenklich. Also es gibt ja Diagnosekriterien, die sind ja ganz klar. Ich brauche eine reduzierte Stimmung, Antrieb und Interesse, 2 von diesen 3 Dingen und das mindestens 2 Wochen. Und dann kann ich die Depression diagnostizieren.
Gibt es verschiedene Formen von Depression?
Es gibt tatsächlich einige Formen und das ist wichtig, weil viele denken, naja, diesen Klassiker, also die melancholische Depression mit der Traurigkeit, Antriebsverlust und den Schlafstörungen habe ich nicht, also bin ich auch nicht depressiv. Aber es gibt ja auch die agitierte Depression zum Beispiel. Das sind diejenigen, die sehr getrieben sind, sehr unruhig sind, sehr angespannt sind, die sehr hektisch sind. Manche klagen auch viel und das ist natürlich auch sehr belastend und sind auch nicht mehr richtig arbeitsfähig. Oder eine psychotische Depression, das sind dann Depressionsformen, wo du wirklich Wahnvorstellungen hast, das ist eine Überzeugung, die einfach nicht stimmt. Zum Beispiel, dass du schwere Schuld auf dich geladen hast oder dass du verarmen wirst. Das ist natürlich nochmal ein sehr schwer ausgeprägter Subtyp und da muss man auch auf Sozialität achten. Das ist eh ein großes Thema, nämlich die Sozialität. Also jedes Jahr sterben ja in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Das ist richtig viel. Also im Straßenverkehr sterben noch nicht mal 3.000 gerade.
Das ist sehr viel, ja.
Drogen sind etwa 1.200 und Mord und Totschlag sind etwa 700. Also wenn du jetzt wöchentlich Tatort schauen würdest, würdest du meinen, es sind deutlich mehr im Jahr, aber es sind doch nur 700. Und da sind 10.000 natürlich echt viel. Und prinzipiell ist es ja eine verhinderbare Todesursache. Und deswegen ist es so wichtig, dass man aufklärt und sensibilisiert über Depression. Dass die Menschen wissen, was es ist und wenn ich es habe, dass ich zum Arzt gehe. Oder zur Psychotherapeutin, Psychotherapeuten. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ich das entstigmatisiere. Weil wenn ich glaube, das darf ich nicht oder das ist komisch, wenn ich da hingehe, ja, dann fehlt mir die Hilfe. Und dann wird es halt irgendwann schwierig.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig für das Umfeld, wenn man in seinem Umfeld bemerkt, dass es einer Person länger so geht, dass man den Menschen eher dazu motiviert,
ja, klar,
sich Hilfe zu suchen.
Auf jeden Fall. Also das Umfeld ist da ganz wichtig. Und manchmal ist es nicht ganz so förderlich, wenn man dann sagt, ja Mensch, schlaf dich doch mal aus und reiß dich mal zusammen oder das wird schon wieder. Oder
sei nicht so negativ.
Mal, ja, sei doch nicht so negativ. Ja. Fahr doch einfach mal in Urlaub. Und all das hilft halt so gar nicht.
Ja.
Sondern was eher hilft, ist für jemanden da zu sein, zu sehen, dass man es versteht und dass man da ist für jemanden. Und ihnen vielleicht wirklich Ratschläge gibt, ja, geht doch mal zum Hausarzt, Hausärztin oder zur Psychologin, Psychologen oder halt wirklich zur Psychiaterin, Psychiater. Und da kriegst du halt wirklich gute Hilfe. Oder ich kann auch zu einer Selbsthilfegruppe gehen. Das ist auch was ganz Wichtiges.
Ja, weil oft ist es ja im Moment schwierig, Arzttermine so schnell zu bekommen. Da ja, sind Selbsthilfegruppen, glaube ich, auch eine ganz gute Anlaufstation.
Unbedingt, ja klar. Also wichtig ist, dass man was macht. Und wichtig ist, dass man weiß, Depression ist eine ganz normale medizinische Erkrankung. Die kann ich diagnostizieren und behandeln. Und dann ist es auch wieder gut.
Braucht es immer Antidepressiva plus Psychotherapie? Und welche Therapien sind außerdem hilfreich?
Also die Therapien richten sich natürlich nach dem Schweregrad. Also wenn du jetzt nur eine leichte Depression hast, kann man vielleicht auch eine DiGA verschreiben, also so eine App auf Rezept. Man kann sich auch bei einer Selbsthilfegruppe vorstellen oder tatsächlich eine Psychotherapie machen oder ein Antidepressivum nehmen. Bei einer mittelgradigen Depression, da sollte man dann schon entweder Psychotherapie machen oder ein Antidepressivum nehmen. Man kann natürlich auch beides machen. Und bei der schweren, da sollte man unbedingt beides machen. Also Psychotherapie und Antidepressivum nehmen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Therapiebausteine. Also zum Beispiel, was wir auch in der Klinik machen, Kreativtherapie. Da kannst du dann so richtig emotionsbasiert arbeiten, so richtig an die Gefühle ran. Das ist furchtbar wichtig. Also zum Beispiel Tanztherapie, Musiktherapie oder Kunsttherapie. Du kannst die schon erwähnten Entspannungsverfahren machen, Achtsamkeitsverfahren. Du kannst Sport machen. Sport ist auch sehr, sehr gut. Da ist ja die Studienlage auch ganz eindeutig. Wenn du regelmäßig Sport machst, dann senkst du quasi schon dein Risiko, depressiv zu werden. Aber wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn du eine Depression hast, dann wirst du tatsächlich schneller gesund, wenn du Sport machst, zusätzlich zu den anderen Dingen, die du eh schon machst, also Psychotherapie oder das Medikament zu nehmen.
Und ihr macht ja auch in der Klinik das Waldbaden.
Ja, das Waldbaden haben wir vor 2 Jahren bei uns angefangen und das kommt erstaunlich gut an bei den Patienten. Es wurde am Anfang so ein bisschen belächelt, so als esoterischer, keine Ahnung was, aber tatsächlich ist das wirklich wahnsinnig gut. Die Studienlage ist auch sehr gut, also dein Cortisol sinkt, Herzfrequenz sinkt, Blutdruck sinkt und die Depression bessert sich, zumindest symptomatisch erstmal, wenn du im Wald bist. Wald hat halt eine sehr, sehr beruhigende Atmosphäre. Und dieses Waldbaden ist quasi so mit allen Sinnen eintauchen in den Wald. Da macht man dann so Achtsamkeitsübungen und du hast so eine sehr beschützte und ursprüngliche Atmosphäre im Wald. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass wir und unser Stresshormonsystem, unser Gehirn, ist ja so wie vor 10 oder 20.000 von Jahren. Das hat sich ja gar nicht geändert in den letzten 200 Jahren industrieller Revolution. Das heißt, wenn wir damals Stress hatten, da sind wir vom Löwen weggelaufen. Also wir waren draußen im Wald zum Beispiel und haben Sport gemacht. Wenn wir uns heute ärgern und Stress haben, dann sitzen wir vorm Computer und werden durch eine E-Mail gestresst. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben. Und so ist unser Stresshormonsystem und unser Gehirn nicht ausgerüstet oder dafür optimiert. Das Gleiche gilt auch für die Ernährung. Also wenn wir uns ursprünglich ernähren, zum Beispiel die mediterrane Diät, dafür gibt es eine gute Studienlage, aber auch andere ursprüngliche Ernährungsweisen, dann fördern wir natürlich unsere Gesundheit. Also Hauptsache, wir essen kein industrialisiertes Essen oder Zucker. Das ist natürlich eher schlecht.
Das Präventionsthema, wie kann ich meiner Depression vorbeugen? Da hast du ja jetzt eigentlich schon einen Teil davon beantwortet, dass Sport ganz wichtig ist und auch wenn es natürlich in deiner Genetik liegt, kannst du nichts dagegen tun. Aber wenn du dich wirklich disziplinierst, wie viel ist ideal, in eine Bewegung zu machen oder in die Natur zu gehen? Ich finde persönlich, wenn es mir nicht gut geht, hilft es mir absolut auf den Berg zu gehen oder spazieren zu gehen. Danach geht es mir sofort besser.
Ja, also unsere Klinik liegt ja direkt am Chiemsee und ja, an den so Bergen. Herrlich. Das ist natürlich wirklich großartig mit der Natur. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Also wir haben diese 40% Genetik. Das heißt aber nicht, wenn das so ist, dann kann ich nichts tun, sondern ich habe ja mehr Umwelt, also die 60%. Das heißt, ich kann wirklich dafür viel tun, dass ich eben nicht depressiv werde. Also eben diesen Sport machen oder diese ursprüngliche Ernährung. Was ich auch machen kann, ist diese Achtsamkeitsverfahren, Entspannungsverfahren, um so mich gut zu regulieren. Also keine Emotionsregulation durch Zucker, durch Süßigkeiten oder durch Bier oder Wein ist natürlich auch okay, wenn man das schön dosiert macht. Aber was man auch machen kann, ist soziale Kontakte einfach. Zum einen Freunde treffen oder Familie treffen, das ist auch super wichtig für die Psyche. Jetzt wurde ja auch die Harvard-Studie veröffentlicht, die glückliches Leben untersucht hat. Und da kam ja tatsächlich raus, dass es nicht Sport oder Ernährung ist, sondern dass soziale Interaktionen das Wichtigste ist für ein glückliches Leben. Und damit meinten die jetzt nicht Partnerschaftsbeziehungen oder auch gute Freunde, sondern einfach so kurze Kontakte, die man so morgens beim Bäcker hat oder beim Einkaufen. Und das hilft ungemein für ein gesundes und glückliches Leben.
Psychedelika als Medikament. Was hältst du davon? Ich meine, man liest ja gerade viel darüber, aber was sagst du persönlich dazu?
Super. Also die Datenlage ist wirklich großartig. Also ist ja nichts Neues, war ja schon mal in den 60er, 70er Jahren in den USA und in Europa da, ist dann gerade in den USA in die Schmuddelecke geraten. Nicht zu Recht, muss man sagen. Und die Datenlage ist ja schon erstaunlich. Also du hast ja nach einer Einmalgabe bereits von Psilocybin zum Beispiel bei der Depression eine wahnsinns gute Verbesserung, die dann auch über ein Jahr zum Beispiel anhält. Also größere Studien haben jetzt den Effekt ein bisschen verwässern können tatsächlich, aber trotzdem sind es noch wirklich gute Effekte, die durch Psychedelika erreicht werden. Und dann hast du MDMA zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Also nicht nur für die Depression, sondern auch für andere psychische Erkrankungen ist das hochspannend, hochrelevant. Also man kann sich das so vorstellen, dass so verkrustete Denkstrukturen wirklich aufgebrochen werden und dass es eine Möglichkeit gibt, wieder neue Erfahrungen zu lernen und zu sammeln.
Welchen Patienten würde man sowas klassischerweise geben oder mit wem würde man das testen?
Ja, ganz einfach, jemand mit einer therapieresistenten Depression, wer schon mehrere therapeutische Verfahren bekommen hat und immer noch depressiv ist, das sind dann klassische Kandidaten.
Das macht ihr auch bei euch in der Klinik?
Also Psychedelika sind ja noch nicht zugelassen, die können wir jetzt noch nicht einsetzen, die sind ja nur im Rahmen von Studien werden die verabreicht. Was wir in der Klinik machen, ist das Esketamin, das Spravato, das Nasenspray, das geht so ein bisschen in die Richtung, das hat auch eine ganz andere Wirkweise wie die klassischen Antidepressiva, wirkt auch sehr gut, ist aber jetzt noch kein richtiges Psychedelikum.
Ist Depression vollständig heilbar und wie beugt man einem Rückfall vor?
Also da würde ich ja sagen, ja, auf jeden Fall. Den Begriff der Heilung können wir jetzt nicht nur den Chirurgen überlassen, die sagen, wenn der Patient nicht mehr blutet, dann ist er geheilt, sondern auch in unserem Fachgebiet kann man natürlich eine Depression heilen. Natürlich jetzt auch nicht jeden. Manche sind chronifiziert und schwer behandelbar, aber das haben wir ja auch bei allen anderen medizinischen Erkrankungen. Aber wenn ich jetzt eine klassische, schöne Depression habe, behandle, und zum Beispiel mit einem Medikament, mit einem Antidepressivum, dann habe ich nach einem Jahr die Heilung. Und dann stellt sich natürlich die Rückfallfrage. Also wenn ich jetzt einen Rückfall bekomme, sagt das ja nichts über die Heilung aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lungenentzündung hatte, nehme ich ein Antibiotika, dann bin ich ja auch erstmal geheilt. Trotzdem kann ich in meinem Leben nochmal eine Lungenentzündung bekommen. Aber ich kann mir natürlich überlegen, wie senke ich das Risiko? Das kann ich zum Beispiel mit Psychotherapie senken, kann ich auch mit Medikamenten, mit Antidepressiva senken oder auch mit stimmungsstabilisierenden Medikamenten, aber auch natürlich mit einem gesunden Lebenswandel. Also wenn ich jetzt chronisch toxische Stressoren identifiziert habe, die ich ändern kann, wäre es natürlich hilfreich, die zu ändern. Oder aber auch, dass ich einfach Sport mache, dass ich mich gescheit ernähre, also mit ursprünglicher Diät, mit der mediterranen Ernährung zum Beispiel, und dass ich diese Steps mache.
Und Medikamente muss ich dann, wenn ich sie einmal genommen habe, nicht mein Leben lang nehmen, sondern wie du gerade gesagt hast, ein Jahr ist so meist der Zeitraum.
Also auf keinen Fall ein Leben lang. Also man sagt ja mindestens 6 Monate, besser 12 Monate, damit sich das alles schön stabilisiert. Und dann, wenn alles stimmt, dann kann man das auch wieder reduzieren und absetzen. Ich würde es natürlich nicht in der Situation machen, wo um mich herum alles zusammenfällt, sondern schon eine gute Situation abwarten und dann reduzieren und absetzen. Aber natürlich, manche Verläufe erfordern es, deutlich länger zu nehmen. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal 10 oder 20 Jahre ein Antidepressivum nehme. Dann mache ich halt meine Laborkontrollen, mein EKG und so weiter. Aber das schadet jetzt auch nicht.
Vielen Dank, lieber Andreas, für diese wirklich sehr, sehr guten Antworten auf die Fragen zum Thema Depression. Und ich kann nur sagen, Medical Park Chiemseeblick, da wird man sehr wohl aufgehoben und aufgefangen, wenn man in den erwähnten Situationen ist. Vielen Dank.
Sehr gerne.